Es ist schön, wieder einmal im Siegerland zu sein, in sommerlicher Zeit diesmal. Ich bin allein gekommen auf die einfache Tour, ohne Frau, Kind und Büchertisch. Nur von meinem letzten Buch habe ich ein paar Exemplare mit. Für den, der vielleicht noch nicht weiß, was er im Urlaub am Strand lesen soll und der nicht nur Liebes- oder Kriminalromane lesen möchte, da habe ich ein Buch als Notbehelf mitgebracht. Das letzte. Und führet alles wohl. So wie gestern Abend, so soll uns auch heute Jesus selbst beschäftigen. Und man könnte auch heute die Überschrift als Frage darüber stellen, wird uns Jesus immer größer? Anhand von Johannes 14 bis 16 sollen 10 Strahlen der Herrlichkeit Jesu aufgezeigt werden. 10 Strahlen der Herrlichkeit des Sohnes Gottes nach Johannes 14 bis 16. Was steht in Johannes 14 bis 16? Die sogenannten Abschiedsreden. Haben wir die mal wieder gelesen? Es war mir vor Jahren eine große Erquickung, die Abschiedsreden einmal Wort für Wort, Satz für Satz durchzubuchstabieren im griechischen Grundtext. Aber wer das nun nicht kann, der kann es ja auch in einer oder mehreren Übersetzungen tun. Hier redet Jesus in der Ich-Form. Hier hören wir den Herrn Jesus sozusagen höchst persönlich und direkt. Sicher, er spricht zunächst zu seinen Jüngern aus Israel, aber wir wollen nicht aufgrund einer überspitzten Schriftteilung, die zur Schriftzerreißung wurde, etwa sagen, das geht mich nichts an, das ist nur für Israel. Schriftteilung ist gut einerseits. Es ist gut, im Worte Gottes zu beachten, was ist wem gesagt, was ist Israel gesagt, was hat es mit Israels Berufung zu tun, was ist den Nationen gesagt, was ist der Gemeinde Gottes gesagt. Aber das darf nicht dahin führen, dass wir sagen, ich lese nur noch Paulus. Und manche unterteilen dann die Paulusbriefe auch nur noch, sodass Bruder Heller manchmal spöttelnd zu sagen pflegte, da gibt es Christen, für die gilt eigentlich nur noch Kolosser 3. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Alles andere haben sie durch Schriftteilungen weggetan. Nein, so nicht. Außerdem gibt es biblische Wahrheiten, die entziehen sich jeder Schriftteilung. Wenn es heißt, Gott ist Liebe, das gilt eben. Und wenn es heißt, Christus will in uns wohnen, das gilt eben, ob Jude oder Heide. Und so gilt uns auch, was heute zu sagen ist, und ich könnte wohl zu jedem der 10 Punkte eine paulinische Entsprechung aus dem Worte Gottes bringen. Die Abschiedsreden Jesu sind besonders auch zu empfehlen für Geschwister, die vielleicht traurig sind, die vielleicht unter Depressionen leiden. Die Abschiedsreden Jesu sind eine sehr tröstende Botschaft, denn womit beginnen sie und womit enden sie? Johannes 14 bis 17. Es beginnt in Kapitel 14 damit, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Habt Vertrauen zu mir, werden wir eingeladen. Gleich am Anfang Johannes 14, 1. Und das Ende der Abschiedsreden ist ja auch sehr bekannt. Das bekannte Wort, Johannes 16, 33, das sich immer wieder bewahrheitet, sicher auch in unserem Leben, auch wenn wir nicht in Verfolgungssituationen stehen. In der Welt habt ihr Angst, wörtlich Beengung, Drangsal. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Tlipsis, ein Bedrängtsein, ein Beengtsein. Das kann ja auch der Alltagsstress sein. Das muss nicht eine Krankheit sein, das muss nicht eine Verfolgung sein. Mehr oder weniger, glaube ich, kennt jedes Kind Gottes irgendwelche Formen von Beengtsein und Bedrängtsein in seinem Glaubensleben. In der Welt habt ihr mancherlei Bedrängungen, aber seid getrost. Ich stehe über dem Allen und in mir auch ihr, so sagt uns der Herr gewissermaßen. Also freundliche Einladung, mal wieder Johannes 14 bis 17 durchzulesen. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr ja anschließend das wunderbare hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, auch noch lesen. Wie ich schon sagte, es gibt beim Heinz Schumacher immer auch mal Hausaufgaben. Also Johannes 14 bis 17 durchlesen. Bis ich wiederkomme, nächstes Jahr kann man das gemacht haben. 10 Strahlen der Herrlichkeit Jesu. Erstens, Jesus, der eine Weg zum Vater. Johannes 14, Vers 6. Das bekannte Wort. Jesus spricht zu ihm, zu dem fragenden Thomas. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Darf ich es einmal so betonen? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Da werde ich immer wieder an eine kleine private Geschichte erinnert, wenn ich an diesen Vers komme. Mit unserem jüngsten Sohn, der heute nicht dabei ist, habe ich, als er klein war, immer auch Leseunterricht gemacht. Ein kleines Lesebuch aufgemalt, ein Eselchen und dazu IA. Und eine Kuh aufgeklebt, die macht Mu und so weiter. Und dann haben wir das Abend durchgelesen, schon als er ganz klein war. Also, der Esel macht IA. Jetzt waren wir zur Hochzeit unserer zweiten Tochter in England. Und in England war eine Evangelisation im Zelt. Und da waren wir auch damals, vor 10 oder 11 oder 12 Jahren. Und bei der Zeltevangelisation war oben im Zelt eben dieses Wort, natürlich auf Englisch, war in großen Lettern dahingeschrieben: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer kann gut Englisch? I am the way and the truth and the life. Und wer gut Englisch kann, der weiß sogar, wie man das schreibt. Die Engländer schreiben ja anders, als sie sprechen. Ich bin der Weg. I am. Wie fängt das an? I-A. Und unser kleiner Sohn guckte hoch im Zelt in England und sagt I-A. Da oben an der Wand erschien dasselbe, was wir zu Hause im Lesebuch abends lasen. I-A. Ja, das erinnert mich immer. An das werde ich immer bei Johannes 14, Vers 6 erinnert, an diese eigenartige Übereinstimmung IA. I am the way. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Eines der wunderbaren Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium. Die Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium. Wer viel Zeit hat, der kann ja außer den Schularbeiten, die ich schon gegeben habe, auch noch die machen, dass er sich im ganzen Johannesevangelium einmal die wunderbaren Ich-Bin-Worte Jesu zusammensucht, vielleicht aufschreibt und dann auswendig lernt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist der sogenannte Absolutheitsanspruch Jesu. Das ist ein Wort, mit dem viele in der heutigen Zeit nicht so ganz klarkommen. Toleranz wird heute groß geschrieben. Und Toleranz, ihr Lieben, ist etwas Gutes. Ich möchte auch tolerant sein. Es ist sehr gut, auch wenn wir gerade aus verschiedenen Kreisen manchmal zusammenkommen, dass wir uns nicht sofort ereifern, dass wir nicht mit hochroten Köpfen voreinander stehen. Da steht aber das, aber da steht aber das. Dass wir uns nicht gleich ereifern müssen über Tauffrage, Abendmahlsfrage, Zeitpunkt der Entrückung, Endlosigkeit der Höllenstrafen und dann die Gläubigen, statt dass sie alle eins seien, wie es der Herr doch will, sich zerstreiten über mancherlei Fragen. Tolerant. Das heißt ja nicht, dass ich die Meinung des anderen teilen muss, aber ich lasse ihn stehen und akzeptiere ihn als Bruder, als Schwester, der nun eben anders geführt wurde in dieser oder jener Frage. Es gibt aber auch eine Grenze der Toleranz. Wenn jemand sagt, ach, ob der Herr Jesus auferstanden ist, ich weiß das nicht so. Ich habe gehört, das seien so Legenden, die da in der Bibel stünden. Wenn jemand so natürlich umgeht mit Gottes Wort, habe ich ihn auch noch zu lieben, als einen von Gott gesuchten und geliebten Menschen. Aber ich kann nicht mehr sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, das kann ich nicht mehr. Denn er ist nicht im Heil. Sehen Sie, das ist die für manche Menschen ärgerliche Grenze der Toleranz. Die Liebe bleibt, die Freundlichkeit und Höflichkeit bleibt. Aber ich kann nicht mehr sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, du bist schon recht auf dem rechten Wege, mach nur so weiter. Sondern ich muss sagen, nein, Sie sind noch nicht im Heil, Sie haben die Gemeinschaft mit Gott nicht, Sie sind aber herzlich eingeladen, den Weg zu Gott zu finden. Niemand kommt an Jesus vorbei zum Vater. Das gilt übrigens auch für Juden, das gilt auch für Israelis. Denn das Wort in der Apostelgeschichte, es ist in keinem anderen Heil, Also in dem einen Namen Jesus gilt für Juden wie für Heiden. Und wenn Jesus hier sagt, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater denn durch mich, gilt für Juden wie für Heiden. Orthodoxe Juden sagen ja manchmal, was wollt ihr eigentlich? Wir sind doch längst im Heil. Ein bisschen komisch, wenn ihr uns zur Bekehrung rufen wollt, vielleicht gar noch als Deutsche. Die sollten mal an ihre Vergangenheit denken. Und überhaupt, ihr aus den Heiden, ihr Goyim, was wollt ihr denn? Wir waren zu einer Zeit schon in der lebendigen Verbindung mit Gott, als eure Urväter noch germanischen Götzen dienten. Was wollen wir dazu sagen? Einerseits gilt es zu beachten, Römer 9, 4 und 5. Es ist wirklich wahr, Israel hatte eine Gottesbeziehung zur Zeit alten Bundes. Und in Römer 9, 4 und 5 zählt Paulus einmal auf, was die Israelis alle hatten. Welche Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleische nach der Messias, der Christus ist, welcher über allem ist Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Das alles hatte Israel. Und da gibt es sogar christliche Theologen, die sich in der Richtung äußern. Also Israel stand ja eigentlich schon immer im Heil, mehr oder weniger, ja. Nein, sie standen nicht im Heil. Sie hatten zwar eine gewisse Gottesbeziehung, aber Vergebung der Sünden im eigentlichen vollen Sinne gab es noch nicht. Im Alten Testament gab es nur Bedeckung der Sünden. Das Wort für vergeben heißt wörtlich bedecken. Ein Hingehen lassen unter der Nachsicht Gottes, sagt Paulus einmal. Ein Aufschub, eine Stundung der Sündenschuld wurde im alten Bunde gewährt, aber noch nicht das wirkliche Wegtragen der Sünde der Welt, denn das geschah ja erst auf Golgatha. Und wenn mir irgendein lieber jüdischer Freund, Shalom ben Kurin oder so jemand, sagen würde, wir sind ja längst im Heil gewesen, dann würde ich sagen, alles, was ihr als Juden hattet, hattet ihr ja nur im Blick auf den, der da kommen würde, im Blick auf den Christus, im Blick auf den Sohn, außer ihm kein Heil. Das gilt auch für Juden. Christus war ja bei ihnen schon zur Zeit alten Bundes. Der Fels, der sie begleitete, war der Christus, sagt Paulus einmal, 1. Korinther 10. Unbewusst war er ja schon bei ihnen, für sie unbewusst. Es gilt für Juden wie für Heiden. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt keine Umleitungsstrecken und Schleichwege an Jesus vorbei zum Vater. Weder durch die jüdische Religion noch durch Philosophie oder gute Werke oder was auch immer. Manchmal sagen ja Leute, wenn man mit dem Auto an einen unbekannten Ort kommt, ich zeige dir hier eine Abkürzungsstrecke. Ich zeige dir hier so einen Schleichweg. Da kommst du viel kürzer ans Ziel. Es gibt aber keinen Schleichweg und keine Abkürzungsstrecke oder Umleitungsstrecke an Jesus vorbei zu Gott. Und die sogenannten gottgläubigen Menschen, die es ja gibt, auch in Deutschland, ja, mit Jesus kann ich nicht viel anfangen, aber ich bin auch gottgläubig. Dahinter müssen wir ein Fragezeichen machen. In die wirkliche innige Liebesverbindung mit dem Vater kann man ohne Jesus nicht kommen. Freilich, mir ist ein Mensch lieber, der sagt, ich glaube wenigstens an einen Schöpfergott als an überhaupt nichts. Das ist mir schon lieber. Und doch, die wirkliche innige Gemeinschaft, wir sind berufen in die Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes, diese innige Lebensgemeinschaft ist ohne Jesus nicht möglich. Der eine Weg. Und das bestätigt Paulus, indem er ihn den einen Mittler nennt. 1. Timotheus 2, Vers 7 möchte ich als Bestätigung, paulinische Bestätigung, daneben stellen. 1. Timotheus 2, Vers 5, denn Gott ist einer, gesperrt gedruckt, im Urtext betont, denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus Jesus. Das ist mir ein sehr wichtiges Wort, 1. Timotheus 2, Vers 5. Und ich sage immer, merkt euch diese Zahl, ist doch wirklich nicht schwer zu merken. Wir haben eine Nase, einen Mund, die Zahl kann man sich doch gut merken. Wie viele Mittler gibt es zwischen Gott und Menschen? Einen Mittler. Und das machen so viele Menschen falsch. Entweder meinen sie 0 oder 2 oder 3 oder 5. Nicht 0. Ohne Jesus komme ich nicht zum Vater. Aber auch nicht 2. Aber auch nicht 3. Dann brauche ich nicht noch die Jungfrau Maria als Mittlerin. Von Bruder Mössinger gibt es einen sehr guten Vortrag, das Bild der Maria im Neuen Testament und die Marienverehrung. Das haben wir neuerdings auch bei den Kassetten im Paulus Verlag im Angebot für 8,50 €. Das Bild der Maria im Neuen Testament und die Marienverehrung, sehr wichtig und sehr aktuell, gibt es nicht schriftlich, nur als Kassette. Denn der Bruder Mössinger hat keine Zeit, sich an den Schreibtisch zu setzen und da noch was hinzuschreiben. Der ist ja voll mit Arbeit eingedeckt und er traut auch viele junge Leute. Ja, also ein sehr wichtiger Vortrag in der heutigen Zeit. Deswegen werde ich nicht katholisch, wie ich gestern Abend sagte. Das wäre mir ein unmöglicher Punkt. Über den kann ich nicht einfach hinweghüpfen wie die Christa Mewes. Die Marienverehrung macht es mir unmöglich, katholisch zu werden. Und der Sakramentalismus macht es mir unmöglich, katholisch zu werden. Und da wären noch ein paar andere Punkte zu nennen, nicht wahr? Dass der Papst, wenn er ex cathedra spricht, unfehlbar ist und andere Punkte mehr. Obwohl wir nicht übersehen, dass die katholische Kirche in manchen Punkten besser und wachsamer ist als die evangelische, was etwa Ehe und Familie betrifft, das ist klar. Ein Mittler, wir brauchen keine zweite, keine Heiligen, die irgendwo für uns bitten im Himmel, oder Verstorbene, oder Jungfrau Maria, oder neuapostolischen Stammapostel, auch keine Engel des Himmels, nicht Gabriel, nicht Michael, ein Mittler, merken wir uns bitte diese Zahl, 1. Timotheus 2, Vers 5. Und so ist Jesus der eine Weg zum Vater, Absolutheitsanspruch. Den Mittler brauchen wir. Wenn wir diesen Mittler haben, haben wir die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Steht sie uns offen, sind wir auf dem Wege. Jederzeit steht uns das Vaterherz dann offen. Zweitens, Jesus ist das Bild Gottes. Johannes 14, Vers 9. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Das bedeutet natürlich keine Personenidentität, wohl aber Wesensidentität. Im Wesen gleich. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Das sind ganz großartige Aussagen Jesu. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Dass das nicht Personenidentität bedeutet, das geht ja aus den Abschiedsreden auch klar hervor. Wir kommen noch an Stellen, wo wir die göttliche Trinität finden, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der eine kann den anderen senden, aber im Wesen völlig eins. Jesus ist das Bild Gottes. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und dazu möchte ich von dem gleichen Johannes aus seinem ersten Brief eine Stelle daneben stellen. 1. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes Brief 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Doppelpunkt. Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Wie kann Johannes eine solche Aussage machen? Wir könnten sagen, Johannes, du hast doch Gott nie gesehen. Niemand hat Gott je gesehen, steht zweimal im Neuen Testament. Und wieso kannst du dann eine solche Aussage machen über Gott? Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Wenn wir den Johannes hier hätten und könnten ihn fragen, Bruder Johannes, wie konntest du sowas schreiben? Dann würde er sagen, ich hab's doch an Jesus gesehen und er ist mit dem Vater völlig wesenseins. Ich saß doch in der Tischrunde ganz nah bei ihm, lehnte an seiner Brust und dann habe ich genau hingeschaut. Dann habe ich genau aufgepasst. Wird nur mal so geschwind etwas Finsteres, etwas Unreines, etwas Ärgerliches über ihn hinweghuschen? Wird dieser Jesus einmal sagen am Ende eines arbeitsreichen Tages, aber nun reicht mir es aber abends um 7 Uhr. Da kommt auch noch diese Frau mit ihrer kranken Tochter und hält mich da eine halbe Stunde auf. Bin ich da nicht schon lange genug heute an der Arbeit? Um 4 Uhr bin ich aufgestanden und bin über die Berge Judäas gewandert, um noch Stille zu haben mit meinem Vater. Und dann, ihr Jünger, ihr wisst es ja, dann sind wir hier gewandert im Staube der heißen Straßen und ich habe gepredigt und gelehrt und jetzt um 7 Uhr, da wollte ich mal Schluss machen, da kommt die auch noch. Das kann dem Herrn Schumacher passieren, aber das konnte nicht dem Herrn Jesus passieren. Nein, Johannes stellt fest, Licht ohne Finsternis, gar nichts Finsteres. Wohl konnte der Herr Jesus auch zürnen, aber wenn er zürnte, dann sündigte er nicht. Es gibt auch ein Zürnen, das ist keine Sünde. Zürnet, und sündiget nicht, wird auch uns in Epheser 4 gesagt. Das ist nicht leicht. Habt ihr das schon mal fertiggebracht in der Kindererziehung oder irgendwann? Es muss ja auch mal gezürnt werden, nicht wahr? Man muss zu gewissen Dingen auch mal sagen, so geht's nicht. Und dann zürnen und dann nicht sündigen, das ist schwer. Das kann nur unser Gott hundertprozentig. Johannes hat genau hingeschaut und hat gesehen, nur Licht, keinerlei Finsternis. Und so kann er die Aussage machen, 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Ich habe es an Jesus gesehen. Jesus, das Bild Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also 10 Strahlen der Herrlichkeit Christi. Die erste Linie war Christus, der Weg zum Vater. Die zweite Linie, Jesus, das Bild Gottes. Drittens, Jesus, der Spender des Lebens in Fülle. Johannes 14, Vers 19. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Luther hat wohl übersetzt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das hat aber nicht die Bedeutung, wie man so sagt, leben und leben lassen. Sondern hier ist natürlich ein anderes, ein göttliches Leben gemeint. Hier ist das Leben gemeint, das allein eigentlich den Namen Leben verdient. Ich komme auch nochmal zurück auf Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nicht etwas vom Leben sollen wir haben, ist viel zu bescheiden, sondern das Leben sollen wir haben. Das Leben. Das ist ja letztlich kein Leben, was nach ein paar Jahrzehnten dann schon sich dem Ende zuneigt. Sondern das ist wirkliches Leben, das auch den Tod überwindet oder für immer hinter sich hat. Und der Herr Jesus hat den Tod für immer hinter sich. Er hat ihn geschmeckt, aber er wurde sieghaft auferweckt. Und so sagt nun Hebräer 7, 25 und sein wunderbares Wort, wie lange der Herr Jesus jetzt wohl noch lebt. Man sagt immer, wie lange haben wir noch zu leben? Durchschnittliche Lebenserwartung, bei Frauen 7 Jahre länger als bei Männern, deshalb dürfen sie aber früher in Rente gehen, ja, was ich nicht sehr gleichberechtigungsmäßig finde. Ja, die Lebenserwartung 70 Jahre, 80 Jahre, wenn es hochkommt 90, 100 erreichen nur wenige. Wie ist es beim Herrn Jesus? Hebräer 7, 25. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Er lebt immer da. Und Römer 6, Vers 9 sagt es uns andersherum, er stirbt hinfort nicht mehr. Römer 6, Vers 9 und Hebräer 7, Vers 25 sagen es uns auf zweierlei Weise, negativ und positiv herum. Er stirbt nicht mehr, er lebt immer da. Einen solchen Herrn haben wir auch. Und nun teilt uns dieser Herr sein Leben mit. Sein Leben mit. Im Blick auf Sterben und was kommt danach, auf diese Frage, die ja viele Menschen umtreibt, ältere, manchmal auch jüngere, wie ist mit dem Sterben? Was kommt nach dem Sterben? Ich komme immer mehr dahin, dass mir einige klare Bibelaussagen im Grunde genügen. Und dann muss ich noch nicht noch alles Mögliche, was visionär begabte Menschen vielleicht geschaut haben oder haben sie es nur geträumt, ich weiß es nicht. Das muss ich ja dann nicht unbedingt wissen. Jung Stilling war sicher ein Gottesmann. Und er hat etwas geschrieben, Szenen aus dem Geisterreich. Man hat es mir vor Jahren geschenkt. Ich bitte um Entschuldigung, das Buch steht noch ungelesen aus mangelndem Interesse auf meinem Bücherschrank. Ja, ob ich es später mal lese, weiß ich nicht. Ich habe gerne festen Boden unter den Füßen. Wenn ich etwas lese, dann möchte ich gern wissen, stimmt das? Und bei diesen Visionen aus dem Jenseits, da weiß ich nicht genau, das kann ja großenteils richtig sein, an leuchtenden Gestaden, da kommt der Engel X und der abgeschiedene Y und man unterhält sich und es ist ja gut erbaulich christlich geschrieben, ja, es steht bei mir aus mangelndem Interesse ungelesen herum. Was mich aber sehr interessiert, sind die klaren paulinischen Aussagen über das Sterben und was danach kommt. Du brauchst ja eigentlich nur 5 kurze Worte zu merken. Des, dem, durch, bei, in. Und dann weißt du alles über das Sterben und danach. Da steht nämlich in 1. Thessalonicher 4, die durch Jesum Entschlafenen. Und dann steht die Toten in Christo. Durch Jesum entschlafen, Tote in Christo, in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Wenn wir sie hier hatten, haben wir sie auch drüben, ohne Unterbrechung. Dann Römer 14, leben wir dem Herrn, dann sterben wir dem Herrn. Und wir sind des Herrn jetzt und wir sind des Herrn, sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben. Wir sind des Herrn, das heißt sein Eigentum. Und dazu noch Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein. Durch, in, dem, des, bei. Das genügt mir vorerst. Und da habe ich festen Boden. Und da weiß ich, dass ich im Sterben und nach dem Sterben erstmal beim Sterben durch Jesum entschlafe und dem Herrn sterbe, falls ich ihm lebe, sonst nicht. Gilt nicht für jedermann. Und dass ich dann nachher ein Toter in Christo bin, ein Toter bei Christo und einer, der des Herrn ist, wie im Leben, so im Sterben. Ihr Lieben, das sind klare Aussagen. Ist nicht schwer zu behalten. Durch, in, bei, dem, des. Das sind klare Aussagen. Das ist das wahre, göttliche Leben, das wir haben dürfen. Gottes Leben, sein Leben, ewiges Leben. Das war Linie 3, Jesus, der Spender des Lebens in Fülle. Viertens, Jesus, der Innewohnende. So nah will uns der Herr Jesus kommen und sogar der himmlische Vater, dass sie in uns wohnen. Das ist nicht die erste Lektion im christlichen Glauben und in der biblischen Unterweisung. Die erste Lektion heißt wohl Christus für uns. Davon sprechen die Evangelisten mit Recht zunächst. Christus für uns gestorben. Für. Und so lautet eine wichtige Linie in meinem Buch und führet alles wohl. Das ist die Linie der Stellvertretung. Er für uns. Und die Linie der Stellvertretung auf Golgatha kulminierend setzt sich einmal in den Ewigkeiten fort durch die Erstattungen Jesu. Auch das ist die Linie der Stellvertretung. Alsdann muss ich erstatten, was ich nicht geraubt. Christus für uns. Aber das ist nur der Anfang und dann geht es weiter. Christus in uns, durch uns, mit uns. Und nun lese ich diese herrliche Stelle von der Innewohnung, Johannes 14, 21 und 23. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Und Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten oder bewahren. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Bleibende Wohnung, sagt das griechische Wort. Bleibende Wohnung, kein Wackelkontakt, nicht sonntags in der Verbindung und Gemeinschaft mit Vater und Sohn, montags nicht mehr, da kommt gerade ein Ärger im Beruf, Dienstag sind wir wieder in der Gemeinschaft, mittwochs, da kommt wieder was dazwischen, donnerstags haben wir Gemeinschaft, so nicht. Bleibende Innewohnung des Vaters und des Sohnes, Monet, bleibende Innewohnung. Man könnte ja auch manche Frage hier noch stellen zu diesen verlesenen Worten in Johannes 14, 21, 23. Man könnte fragen, müssen wir erst gewisse Vorleistungen erbringen, bevor der Vater uns liebt. Steht nicht geschrieben im 1. Johannesbrief 4, Vers 19, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Hier aber scheint es anders zu sein. Hier haben wir gehört, Vers 23, erste Mal sagt der Herr Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Daran zeigt sich's, ob wir ihn wirklich lieben. Sage nicht, du liebest Jesus, wenn sein Wort dir ziemlich gleichgültig ist. Unsere Liebe zum Wort ist ein untrüglicher Maßstab für unsere Liebe zum Herrn Jesus und zu Gott. Und ich sage immer, wenn jemand sagt, ich liebe Jesus, vielleicht steht auf dem Hemdchen drauf gedruckt, I love Jesus, wie das heute so manchmal üblich ist. Wenn jemand sagt, ich liebe Jesus und die Bibel, ach nein, die Bibel lese ich selten. Das ist wie ein Bräutigam, der sagen würde, ich liebe meine Braut mit verzehrender Liebe. Ihre letzten 5 Liebesbriefe habe ich noch ungeöffnet in der Tasche, was die mir da so schreibt, das interessiert mich nicht. Das ist eine eigenartige Liebe, die täte gut, ihn laufen zu lassen. Nein, sondern wenn man liebt, das ist doch schon unter Menschen so, dann interessiert man sich für die Mitteilungen des anderen. Im anderen Fall ist das nicht wirklich Liebe zu nennen. Und wenn wir Jesus lieben, nehmen wir sein Wort ernst. Wir lieben sein Wort und dokumentieren dadurch, dass wir ihn lieben. Getrennt vom Wort können wir ihn nicht lieben wollen. Ja, so sagt der Herr Jesus, also wenn ihr mich liebt und das dadurch auch zum Ausdruck bringt, dass ihr mein Wort bewahrt, festhaltet, beobachtet, haltet und auch danach tut, dann wird mein Vater euch lieben. Ach so, dann erst? Wie harmoniert das mit 1. Johannes 4, Vers 19? Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die Bibel ist doch voller Widersprüche. Nein, das ist kein wirklicher Widerspruch, nur ein scheinbarer. Es gibt eine rettende Liebe und es gibt eine sich selbst mitteilende, offenbarende Liebe. Bei der rettenden Liebe macht Gott immer den Anfang. Also hat Gott die Welt geliebt. Er hat uns geliebt, als wir Feinde und Sünder waren. Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Anders ist es bei einer sich selbst erschließenden, mitteilenden, offenbarenden Liebe, wenn Gott uns einweihen will in seine Gedanken und Pläne. Das hat allerdings zur Voraussetzung, dass als Folge auf seine Retterliebe auch unsere Gegenliebe erwacht ist, dass wir ihn nun auch lieben. Ich liebe dich, Jehova, steht schon im Alten Testament in Psalmen geschrieben. Ich liebe dich, Jehova. Machen wir doch unserem Gott auch mal die Freude einer solchen Liebeserklärung und nicht nur der Braut oder dem Mann, was wir auch dürfen. Innewohnung des Vaters und des Sohnes. Wir werden kommen und Wohnung in ihm machen. Ein wunderbares Geschenk. Jesus, der Innewohnende. 5. Jesus, der Spender des Friedens. Jesus, der Spender des Friedens. Johannes 14, 27. Frieden lasse ich euch. Oder andere Übersetzer sagen, lasse ich zurück, sagt Menge und Albrecht. Oder Frieden hinterlasse ich euch. Wenn ich jetzt hinauffahre zum Vater, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Wie gibt denn die Welt? Das sieht man zum Beispiel bei Steuerreformen. Mit der einen Hand gibt sie, mit der anderen nimmt sie es wieder, nicht wahr? Das ist ja bei der Welt immer zu befürchten. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, sondern in wirklicher, schenkender, selbstloser, treuer Liebe. Frieden hinterlasse ich euch. Der Herr Jesus ist der Einzige, der wirklichen Frieden zu spenden vermag, sowohl für das Menschenherz wie auch für die Welt. Sowohl für das Menschenherz wie auch für die Welt. Wie heißt das hebräische Wort für Friede? Kann jemand zufällig Hebräisch? Shalom, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Shalom. Ich habe zu Hause im Bücherschrank eine Römerbriefauslegung von Jakob Kröker, ein Gottesmann. Und kurz nach dem Krieg erschien das bei Onken, ist aber längst vergriffen, eine Auslegung von Kröker, allerdings nur über die ersten 8 Kapitel, Römer 1 bis 8. Und da sagt Kröker an einer Stelle, ich hatte jetzt kürzlich das Buch mal vor mir, das Wort Shalom ist so vieldeutig, dass man es mit einem Wort überhaupt nicht wiedergeben kann. Shalom, darin liegt Heil, Friede, Glück, Wohlfahrt, Unversehrtheit, Ganzheit, das alles liegt in Shalom. Oder wie es ein anderer Ausleger sagte, die innere und äußere Wohlfahrt fließen in dem Wort Shalom zusammen. Während das deutsche Wort Friede leider immer so ein bisschen nach Friedhof klingt, nach Friedhofsruhe, das ist mit Shalom gar nicht gemeint. Shalom kann eine sehr lebendige Sache sein. Glück, Heil, Friede, Wohlfahrt innerer und äußerer Art. Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden. Paulus spricht vom Frieden mit Gott, vom Frieden von Gott und vom Frieden Gottes. Römer 5, Vers 1, Friede von Gott. Sind wir nun gerechtfertigt aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Der Kriegszustand ist beendet. Zunächst einmal Friede mit Gott, dass die Feindschaft überwunden wird. Aber dann geht's weiter. Friede von Gott. Gott, Gnade sei mit euch und Friede. So beginnt ja Paulus so vieles seiner Briefe. Das feste Fundament unseres Christseins. Haben wir die Gnade im Glauben ergriffen, dann steht nichts im Wege, dass der Friede Gottes wie ein Strom von oben zu uns kommt. Friede von Gott. Und dann noch der Friede Gottes selbst. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt ja der Herr Jesus. Meinen Frieden. Der war so stark und tragfähig, dass er ihn sogar bis zum Kreuz durch Gethsemane und durch Golgatha hingetragen hat. Mein Friede. In all diesen Kämpfen bis hin zu der furchtbaren Gottverlassenheit am Kreuz. Meinen Frieden gebe ich euch. In diesem Frieden konnte er sogar am Kreuz noch sprechen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Philipper 4, 6 und 7. Ich meine, es ist etwas außerordentlich Großes, dass wir Gottes eigenen Frieden empfangen können und dürfen. Meinen Frieden, Gottes Frieden, den Frieden des Vaters und des Sohnes. Philipper 4, 6 und 7. Das soll man nicht auseinanderreißen, das ist durch ein Und verbunden. Philipper 4, 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasse durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Seid also Menschen, die ein Gebetsleben führen. Nicht mal schnell am Tisch ein Tischgebet von wenigen Sekunden ist hier gemeint, sondern ein Gebetsleben ist hier gemeint, wo man alle Dinge der Reihe nach vor Gott ausbreitet. Haben Sie es mal versucht, auf dem Parkplatz oder auf einem Waldspaziergang. Sie werden erstaunt feststellen, wie schnell eine halbe Stunde herum ist oder auch im Kämmerlein zu Hause, wenn man in der Fürbitte die Dinge einmal der Reihe nach vor Gott vorbringt, für sich selbst und andere. Und den Dank und das Lob und all diese Dinge nicht vergisst. Wer also ein Gebetsleben führt, das ist die Voraussetzung von Philipper 4, 6, dem gilt dann auch Philipper 4, 7. Und steht hier. Ist das vielleicht in der Bibel wichtig, ob da irgendwo ein Und steht oder nicht? Ach, was sagen moderne Übersetzer? Ach, was, das teilen wir auseinander, da machen wir zwei, drei Sätze. Die Sätze sind viel zu lang in der Bibel. Das ist auch Sünde. Manche, sage ich zu viel, manche Bibelübersetzer sind Sünder. Oh weh. Die nicht wörtlich übersetzen, sondern alles umschreiben und aus langen paulinischen Sätzen 3, 4, 5 Sätze machen und nehmen es nicht so genau. Ach, das kann man noch so ausdrücken. Ist auch Sünde, ist auch Sünde. Nicht nur, wenn ich im anderen 10 Markschein klaue, das ist auch Sünde. Vielleicht schlimmer als Diebstahl von 10 oder 20 Mark, wenn ich Gottes Wort verfälsche durch eine ungenaue Übersetzung. Aber dafür müssen dann die Betreffenden einmal vor Gott gerade stehen. Ich warne vor Übersetzungen, die ungenau sind. Man sollte doch mindestens eine Elberfelder Bibel besitzen. Und da ist mir eigentlich die alte noch lieber wie die neue. Obwohl die neue ein besseres Schriftbild hat, ein Parallelstellen hat. Aber die andere, der heutige Mensch das angeblich nicht mehr fassen könnte, so lange Sätze. Und der Friede Gottes. Also wenn das erste von Vers 6 bei euch vorhanden ist, wenn ihr Menschen seid, die ein Gebetsleben kennen, nicht nur mal ein kurzer Stoßseufzer oder anstandshalber mal kurz ein Gebet, das am Tisch auch, aber das allein wäre zu wenig, ein Gebetsleben, dann dürft ihr erleben und nur dann, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Sinne, Gedankenwelt, bewahrt in Christo Jesu, wie in einer Festung bewahrt, sagt der Urtext. Wenn wir ein Gebetsleben führen, dann kommen wir in eine heilige Sorglosigkeit hinein. Seid um nichts besorgt, Das heißt ja nicht, seid Menschen, denen alles egal ist, Menschen ohne Verantwortung, sondern Menschen, die sich Sorgen machen, aber diese Sorgen immer wieder auf ihn werfen und dann dadurch frei werden. Und dann erleben, dass der Friede Gottes Herzen und Gedankenwelt wie in einer Feste bewahrt. Kann man das vielleicht gebrauchen in unserer heutigen Zeit? Herzen und Gedankenwelt wie in einer Feste bewahrt im Frieden Gottes, sodass dich eigentlich nichts aus diesem Frieden mehr herausbringen kann innerlich. Zurück zu unseren Abschiedsreden. Das war die fünfte Linie, Jesus, der Spender des Friedens. Und ihr Lieben, er ist auch der Einzige, der Welt den Frieden bringt und das Friedensreich schafft. Es kommt nach Daniel 2 von oben, das Friedensreich, nicht von unten. Ohne Hände, ohne menschliche Handanlegung kommt der Stein herunter, zertrümmert das Standbild der Weltreiche und wird zu einem Berg, der die ganze Erde füllt. So kommt nach Daniel 2 das Friedensreich zustande, nicht von unten, sondern von oben. Sechstens, Jesus der Weinstock, das heißt der Freuden- und Fruchtspender. Jesus der Weinstock, der Freuden- und Fruchtspender. Bekannt ist ja das Wort aus Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich freue mich über Johannes 15, Vers 5 und besonders darüber, dass es keine Aufforderung enthält. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der muss aber nun endlich sich anstrengen. Hier redet der Herr Jesus nicht als Zuchtmeister. Hier verkündigt er uns eine frohe Botschaft. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Wenn du ein Mensch bist, der in Christus bleibt und er in dir, bringst du Frucht. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich keine Frucht bringe, bleibe ich nicht richtig in dem Herrn Jesus. Dann habe ich eine Art Wackelkontakt durch eigenes Verschulden. Dann gleiche ich, um im Bilde von gestern Abend zu sprechen, den Krügen, die abseits stehen und die kriegen nur ein paar Spritzer ab. Aber der Strom des Heils und der Gnade und des Lebens kommt nicht in sie hinein, weil sie zu weit abseits stehen von diesem Strom lebendigen Wassers. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus ist und bleibt, bei dem kann die Frucht gar nicht ausbleiben. Frucht kann sich auf verschiedene Art äußern. Da gibt es die Frucht der Lippen, die seinen Namen verkündigen, Hebräer 13, Vers 15. Da gibt es Frucht des Lichtes, Epheser 5, Vers 9. Die Schwester meiner Großmutter, die brachte solche Frucht des Lichtes nach Epheser 5, Vers 9. Ich glaube, ich habe es in dem Buch Nächte voller Feuer auch mal erwähnt, aus der Zeit der Bombennächte. Die kleine, schwächliche Tante Mathilde, wenn die zum Stricken auf den Bauernhof kam und der große Knecht, der Starke, oh, der hatte Muskeln und der konnte auch jähzornig werden, der pflegte so fluchend durch den Bauernhof zu gehen, wenn ihm irgendwas quer ging im Sommer, muskulös, vielleicht mit nacktem Oberkörper, da ging er im Sommer so fluchend durch den Bauernhof. Aber die kleine schwächliche Tante blieb niemals still, wenn er fluchte. Die sagte dann immer irgendein Zeugnis. Gott behüte sie davor, dass das kommt, was sie da eben gesagt haben. So sollten sie nicht reden. So hat sie unerschrocken gesagt, obwohl der Mann jetzt auch nicht werden konnte. Das ist auch eine Frucht des Lichtes, Epheser 5, Vers 9, Frucht des Lichtes. Vielmehr aber strafet sie auch, steht da nämlich im Zusammenhang von Epheser 5, dass wir nicht schweigen zu den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern auch sie strafen, ein Zeugnis dagegen sagen. Bitte, das bedeutet nicht, dass du als Schwiegermutter oder Vater oder Großvater oder was auch immer der ewige Nörgler und Besserwisser bist. Dann machst du dich schnell unbeliebt in deiner Familie. Aber dass wir im rechten Moment, sei es in der Familie, sei es in der Gesellschaft, sei es am Arbeitsplatz, sei es hier oder da, doch einmal sagen, also das ist nicht richtig vor Gott. Und dazu haben wir in der heutigen Zeit doch so manchen Gelegenheit. Epheser 5, Vers 9, Frucht des Lichtes. Philipper 1, Vers 11, Frucht der Gerechtigkeit. Und dann gibt es ja vor allen Dingen die wunderbare neunfache Geistesfrucht, von Galater 5, 22. Es sind nicht 9 Früchte, wie immer wieder gesagt wird, sondern es ist eine 9-fache Geistesfrucht. Bei den Gaben des Geistes, da sind es viele Gaben. Ich weiß nicht, wie viele. Manche zählen 19 oder 21 oder wie viel auch immer. 1. Korinther 12, aber vor allen Dingen Römer 12, Römer 12, 6 bis 8. Und dann noch verschiedene Stellen. Sogar ledig sein und verheiratet sein kann nach Paulus in 1. Korinther 7, Vers 7 ein Charisma sein, eine Gnadengabe. Verheiratet zu sein und dankend darin zu stehen, ledig zu sein und dankend darin zu stehen, an dem Platz, in der Situation, in der du bist, sie von Gott mit Danksagung nehmen und voll ausfüllen, das ist ein Charisma. 1. Korinther 7, Vers 7. Der eine hat diese Gnadengabe, der andere jene, sagt Paulus im Blick auf ledig bleiben oder verheiratet sein. Das zählt da auch zu den Charismata, zu den Gnadengaben. Und Römer 12, 6 bis 8. Ich sage immer, wer in 1. Korinther 12 nichts findet, der findet in Römer 12 bestimmt was. Ermahnen, ermuntern, Barmherzigkeit üben und was da alles steht, Römer 12. Es gibt also viele Gnadengaben und nicht jeder muss jeder haben. Bei der Geistesfrucht von Galater 5, 22 ist es anders. Das sind nicht 9 Früchte. Wenn das nämlich 9 Früchte wäre, dann könnte ich sagen, na ja, alle interessieren mich nicht, Geduld liegt mir nicht so. Oder ein anderer würde sagen, Keuschheit liegt mir nicht so, das überlasse ich meinem Mitbruder. Ich nehme mir die Freude heraus bei den 9 Früchten. Nein, nein, es sind nicht 9 Früchte, es ist eine Frucht. Und das will uns also sagen, dass diese 9 Dinge alle gleichzeitig bei uns wachsen wollen und sollen. In Galater 5, Vers 22. Ohne, dass wir uns da was rauspicken nur. Das Ganze soll gleichmäßig sich entfalten. Geistesfrucht. Auch Menschen können natürlich Frucht sein. Menschen, die wir zum Herrn hinführen. Da erzählte einmal Karl Merz von München. Manchen wird der Name etwas sagen. Karl Merz von München, der in Seeshaupt die prophetischen Wochen hielt, mit Bruder Geier und Heller anfangs. Später kam auch Bruder Malessa und andere Brüder hinzu. Durfte auch öfter dort dienen. Unvergesslich, prophetische Wochen Seeshaupt. Bruder Merz erzählte einmal, eine Frau aus der Gemeinde in München, das liegt also schon sicher 30 Jahre zurück, die habe ihm mal gesagt, ach Bruder Merz, ich bringe keine Frucht. Ich stehe mal mit leeren Händen da vor Gott und das macht mir Anfechtung. Ich kann nicht sagen, die Birgit und die Heidi und der Franz und der Karl und Caroline, die sind durch mich zum lebendigen Glauben gekommen. Ich stehe mit leeren Händen da, oh weh, wenn Gott mich fragt, wo ist deine Frucht? Und Bruder Merz hat sie zu trösten versucht. Sie war wohl ein ernstes Gotteskind. Und hat ihr gesagt, ein Bild aus der Automobilherstellung. Nun wurden die Autos vor 30 Jahren anders gemacht als heute. Da war noch nicht alles so mit Robotern und Automatisierung wie heute. Da arbeiteten viele Menschen am Fließband. Und Bruder Merz sagte ihr, sehen Sie, wenn so ein Auto gemacht wird, da arbeiten an einem langen Fließband viele Menschen. Da macht keiner das ganze Auto. Der eine ist mit den Rädern beschäftigt, der andere mit der Karosserie, der andere mit dem Licht oder was auch immer. Und am Ende ist das fertige Auto da. Und so sehen Sie zu, wenn Sie nicht sagen können, der ist durch mich zum Glauben gekommen, tragen Sie aber dazu bei. Und ist es nicht auch so in den meisten Fällen, dass doch da mehreres im Leben zusammenkommt? Und wenn dann die Zeltevangelisation ist oder eine besondere Versammlung oder irgendwann unterm Wort oder beim Bibellesen, das ist nur noch das Tüpfelchen auf dem I. Das ist nur noch der Tropfen, der den Eimer zum Überlaufen bringt. Aber da war doch schon die betende Großmutter. Da war mal einer, der gab ein Traktat. Da gab einer ein Buch. Da gab einer eine Ermahnung. Da sagte einer ein Wort. Du willst du nicht umkehren von deinem bösen Wege. Und irgendwann trug das alles dazu bei, dann schlug das Wort letztendlich ein. Und das möchte ich ja weitergeben, wenn wir nicht sagen können, der und die 9 Menschen sind durch mich zum Glauben oder was auch immer. Wenn wir so nicht sagen können, dann tragen wir doch bitte dazu bei. Durch eine Ermunterung, durch einen Ruf zur Umkehr, durch ein Traktat, durch ein Buch oder was auch immer, tragen wir ein Stück dazu bei und vor allem nicht zuletzt durch unser Beten. Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Das war Punkt 6, Punkt 7. Nein, 6. Jesus, der Weinstock, der Freudenspender und Fruchtspender. Siebtens, Jesus, unser Freund. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, wörtlich Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ich war früher mal im Brunnenverlag tätig in Gießen und da wurden auch die Bücher der Dora Rappard verlegt. Und Dora Rappard hat ja viele Gedichte geschrieben und Lieder, zum Teil finden sie sich in den Liederbüchern, O du Lamm Gottes und anderes. Sie hat auch mal ein Gedicht geschrieben über Johannes 15, Vers 15, wo es jeweils hieß im Refrain, er hat mich Freund genannt, er hat mich Freund genannt. Das hat das Herz der Dora Rappard so entzückt, der Liederdichterin und Krishona-Mutter, dass der Herr Jesus uns Freund nennt. Schon im Alten Testament steht ja geschrieben, dass Gott mit Mose redete, wie man mit einem Freunde redet. Und so sagt uns hier der Herr Jesus, ich will euch nicht wie Sklaven behandeln. Ein Sklave? Wehe, wenn der anfangen wollte, Gegenfragen zu stellen. Ja, mein Herr, wieso soll ich das eigentlich tun? Erklären Sie mir bitte den Zweckmäßigkeit und die Notwendigkeit, warum ich das jetzt machen soll. Oh, der hätte rasch seine Schläge. Ein Sklave darf kein Widerwort, keine Frage, der darf nur schnellstens machen, was ihm gesagt wird. So will ich euch nicht behandeln, sagt der Herr Jesus, sondern Freunde Gottes. Das scheint ja wohl der Apostel Paulus nicht richtig verstanden zu haben, was? Sonst hätte er doch wohl den Römerbrief anders begonnen. Dann hätte er doch wohl in Römer 1 geschrieben, wenn er das richtig verstanden hätte. Paulus, Freund Jesu Christi, berufener Apostel. Und was schreibt er in Römer 1, Vers 1? Paulus, Sklave Jesu Christi. Hätte der Paulus, jetzt will ich euch mal ein bisschen aufs Glatteis führen, hätte der Paulus nicht auch besser getan, nicht so groß zu sagen, ich habe alles durch Offenbarung Jesu, ich habe es nicht für nötig gehalten, erstmal zu Jakobus, Johannes, den israelischen Säulenaposteln zu gehen, sondern ich habe es nicht von Menschen empfangen noch gehört, sondern alles nur durch direkte Offenbarung Jesu. Oh Paulus, wärst du nicht doch besser mal zum Johannes gegangen und hättest den Johannes mal gefragt und dann hätte der Johannes dir was erzählt von den Abschiedsreden und hätte dir gesagt, wir dürfen Freunde Jesu sein und dann hättest du also Paulus den Römerbrief anders begonnen. Paulus, Freund Jesu Christi. Nein, 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 das ist kein Widerspruch. Es ist ganz in Ordnung, wie Paulus den Römerbrief beginnt. Ich habe das bei anderer Gelegenheit schon gesagt, wenn ich etwa gesprochen habe über Stellung in Christo und Wandel im Herrn. Willi Schirmacher hat diesen Unterschied sehr oft herausgestellt. Stellung in Christo vor Gott sind wir schon vollkommen. In Christo vor Gott, das ist eine wunderbare, geradezu intime, geistliche Liebesbeziehung. Er in uns und wir in ihm. Aber der Wandel auf Erden im Fleisch unterscheidet sich davon. Da ist er der Herr. Da ist er wirklich der Herr. Und da sind wir Knechte, Sklaven, die einfach gehorchen. Und ihr Lieben, dieser Gedanke, dass wir Knechte Christi sind, Sklaven, die einfach gehorchen und nicht lange hin und her reden, das ist mir manchmal schon zu einer großen Hilfe geworden. Das ist mir nicht etwas Erschreckendes. Ich weiß um die Freundschaftsbeziehung, aber ich bin dankbar, dass ich wissen darf, der Herr ist der Herr. Es könnte ja auch mal sein, der Heinz Schumacher soll zum Dienst fahren und er ist müde oder er hat einen Schnupfen. Und dann, wenn der Herr Jesus nur immer unser Freund wäre, dann stünden wir in Gefahr, Herr Jesus, du verstehst, dass ich das jetzt absage, ich fühle mich nicht so ganz wohl und bin ein bisschen müde, du bist ja mein guter Freund, du verstehst es ja. Da ist es mir eine Hilfe, er ist der Herr und da haben wir zu gehorchen, Punkt. Das ist gut, das brauchen wir für unser Fleisch, sonst würden wir viel zu dreist und keck, wenn der Herr Jesus nur unser Freund wäre. Wie soll jede Zunge einmal bekennen, mein lieber Freund ist Jesus Christus? Jede Zunge wird sprechen, Philipper 2, 10 und 11, Herr ist Jesus Christus. Er ist der absolute Herr. Und wenn Jesus sagt, ich bin euer Freund und ihr seid Freunde, so gehe ich mit euch um, schließt es das andere nicht aus, sondern ein. Er ist der Herr. Und deshalb wäre es falsch, nur immer zu reden von dem Bruder Jesus und von dem Freund Jesus. Zunächst mal ist er der Herr und wir schulden ihm Gehorsam. Aber das andere auch. Und Paulus wäre der Letzte, der das nicht wüsste, dass es diese intime Beziehung gibt, wo der Sohn uns hineinführt in die Gedanken und Pläne des Vaters. Weiß das Paulus etwa nicht? Paulus schreibt doch 1. Korinther 4, Vers 1. Auf der Langensteinbacher Höhe hängt es links vom Redner an der Wand als gebrannter Spruch. 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Also diese Linie kennt Paulus auch, dass der Herr uns hineinführt in seine Gedanken, freundschaftlich und liebend. Achtens. Jesus, der Auserwählende, Johannes 15, Vers 16. Ihr habt mich nicht auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Er hat uns auserwählt. Er ist der Auserwählende. Es ist nicht so, wie Golda Meir einmal sagte, die seinerzeitige israelische Ministerpräsidentin, wir sind nicht auserwählt, sondern Israel hat sich einen Gott erwählt. Nein, nein, andersherum ist richtig. Viele in Israel wollen nicht auserwählt sein. Wir wollen sein wie alle Heiden, so sagten sie schon in alter Zeit, so sprechen viele auch heute. Wir wollen keine Sonderrolle spielen. Wir wollen nicht immer die sein, die was Besonderes sind, das auserwählte Volk. Wir haben gesehen, wohin uns das gebracht hat, bis nach Auschwitz, diese Sonderrolle. Nein, wir wollen sein wie alle Heiden. Und gerade das sollen sie nicht. Nach Gottes Willen sind sie das auserwählte Volk. Auserwählt für besondere Segnungen, aber zum Auserwähltsein gehört auch immer besonderes Leiden, besondere Erziehungswege Gottes. Ja, ich will aber weitergehen. Neuntens, Jesus, der Spender des Heiligen Geistes. Jesus, der Spender des Heiligen Geistes und dazu Johannes 15, Vers 26. Ein wunderbares trinitarisches Wort. Ein Wort von der Trinität. Vater, Sohn und Heiligen Geist finden wir da. Jesus, der Spender des Heiligen Geistes. 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster, Sachwalter, Beistand, Helfer, so kann man das Wort Paraklet übersetzen, wenn aber der Beistand, Tröster, Helfer, Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem Vers beieinander. Johannes 15, 26. Der Heilige Geist hat übrigens in den Abschiedsreden zwei besondere Namen. Der eine Name ist Paraklet, was man übersetzen kann, der Tröstende, der Ermahnende, der Ermunternde, der Zuspruch gibt, aber auch der zur Hilfe herbeigezogene, zur Hilfe herbeigerufene Helfer, Beistand. Und dann hat der Heilige Geist noch in den Abschiedsreden einen anderen Namen, den er nur dort hat, Geist der Wahrheit. Und Geist der Wahrheit heißt nicht, dass der Heilige Geist keine Lügen redet, sondern das bedeutet viel mehr. Das sowieso. Geist der Wahrheit, das heißt Geist der Wesenhaftigkeit. Wahrheit ist nicht nur Gegensatz zu Lüge, Wahrheit ist auch Gegensatz zu Schein und Schatten. Geist der Gotteswirklichkeit, Geist der Wesenhaftigkeit, Geist, der das Wesen Gottes ins Leben bringt, der die Gotteswirklichkeit ins Leben bringt. Das ist der Geist der Wahrheit. Also der Zusprechende, der Helfer und Beistand und der Geist, der die Gotteswirklichkeit ins Leben bringt. Das ist der Heilige Geist, den der Sohn sendet. Und wie der Geist wirkt, das hat der Herr Jesus gesagt in Johannes 16, 8 bis 13. Es beginnt damit, dass er überführt von Sünde. Und es endet damit, er wird mich, Jesus, groß machen. Mich wird er verklären. Zehntens und letztens, Jesus der Kommende. Zunächst einmal Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Wir denken dabei als Glieder der Gemeinde an 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, was man die Entrückung nennt. Wir werden entrückt ihm entgegen, dem Herrn entgegen in Wolken. Und da haben wir immer viele Fragen, wann ist der Zeitpunkt der Entrückung und was sind das für Wolken und was ist das für ein Engel und was sind das für Signale und in welcher Reihenfolge geht das alles? Ach ihr Lieben, das ist ja gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende dabei ist doch das, was der Herr Jesus hier in so wunderbar einfachen Worten sagt. Einfacher und schlichter und inniger kann man es gar nicht mehr sagen, als hier in Johannes 14, 3. Darum geht es auch bei der Entrückung. Auf, dass ihr seid, wo ich bin. Und wenn wir ein wenig weiterschlagen, hinter den Abschiedsreden, da kommt ja, wie gesagt, das wunderbare hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Und in dem hohe priesterlichen Gebet drückt sich der Herr Jesus an einer Stelle eigenartig aus. Wie betete er in Gethsemane? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und derselbe Sohn Gottes, der tritt im hohe priesterlichen Gebet vor den Vater und sagt, Vater, ich will. Das sind ja unerwartete Töne. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Wenn der Sohn so vor den Vater tritt, wenn er, der seinen Willen völlig dem Willen des Vaters unterordnete, wenn er vor den Vater tritt und sagt, ich will, dann kann er das ja nur machen in einer Sache, wo er hundertprozentig sicher ist, das ist der Wille meines Vaters und was der Vater will, will ich auch. So dürfen wir auch mal sagen, Vater, ich will, dass alle Menschen gerettet werden, denn das willst du und was du willst, das will ich auch. Das wäre doch mal das Erste, dass wir bei einer solchen Stelle, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass wir zunächst mal sagen, jenseits aller exegetischen Streitereien, einfach sagen, wenn du das willst, Vater, dann will ich das auch. Das wäre mal Punkt Nummer eins. Und so tritt hier der Sohn vor den Vater und sagt, ich will. Er will nicht seinen Eigenwillen durchdrücken. Wir können nicht bei allen möglichen Wünschen vor Gott treten und sagen, Vater, ich will. Ich will, dass ich auf der Stelle gesund werde. Ich will, dass du mir meine Wünsche erfüllst. Ich will, dass ich Karriere mache. Ich will, ich will. Es geht nicht. Unmöglich. Aber hier ist es eine Sache, wo der Sohn hundertprozentig weiß, Vater, das willst du. Und was der Vater will, das sollen wir auch wollen. Ziel christlicher Erziehung muss nicht sein, wie in früheren Jahrhunderten üblich, dass man den Willen des Kindes wie in Stücke bricht. Ziel der Willensbildung muss sein, dass wir einen Willen haben, aber lernen, wo sind die Grenzen meines Willens und vor allem meinen Willen muss ich unterordnen, dem Willen Gottes. Das ist was anderes als den Willen in Stücke brechen. Das gibt nachher sehr schwache Charaktere, die können sich kaum im Berufsleben behaupten, wenn man schon dem Kind, wie das in früheren Generationen manchmal gerade in christlichen Elternhäusern geschah, dein Wille, den werde ich dir erstmal zerbrechen. Zerbrechen nicht, aber in die Unterordnung weisen. Das allerdings in die klare, bewusste, willentliche Unterordnung mit einer gewissen Einsicht verbunden. Und manchmal muss man bei der Einsicht ein bisschen nachhelfen. Ja. Vater, ich will. Auch wir sollen nicht willenlose Kreaturen sein. Das wäre völlig falsches Verständnis, sondern wir sollen einen Willen haben, der will, was Gott will. Der leidenschaftlich will, was Gott will und macht seinen Willen eins mit dem Willen Gottes. Herr, du willst, dass ich dir gehöre. Reinigung, Heiligung, Wachstum, Vollendung und alle diese Dinge will ich auch. Das erfreut das Vaterherz, wenn wir das wollen. Und so sagt hier der Herr Jesus, weil er hundertprozentig weiß, das will mein Vater auch, so will ich es auch. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir sein. Und ich schließe als letzte Stelle mit Johannes 16, 22 und 23. Das gehört auch noch zu dem Punkt 10, Jesus der Kommende. Johannes 16, 22 und 23. Auch ihr habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Am Tage der Wiederkunft werden wir ihn nichts fragen. Das ist eigentlich erstaunlich. Ich hätte gedacht, da hätten wir gerade sehr viele Fragen. Ach, Herr Jesus, wie gut, jetzt sehen wir dich. Und über all die Fragen, wo ich auf Erden bei den Brüdern so unbefriedigende Erklärungen kriegte. Und wenn ich 5 Brüder fragte, dann haben sie mir 5 verschiedene Antworten gegeben. Herr Jesus, jetzt erklär du mir mal das und das und das und das. Und da steht hier, ihr werdet mich nichts fragen. Warum denn nicht? Weil an jenem Tage alles lauter Antwort ist. Bevor du den Mund aufmachst zur Frage, schaust du schon die Antwort. Alles ist voller Antwort. Es ist dann, wie man es in einem sehr feinen Bilde gesagt hat, wie bei einem Teppich. Heute sehen wir den Teppich von unten. Und wenn man einen Teppich von unten sieht, da sieht man wirr und sinnlos durcheinander laufende Fäden. Die ergeben überhaupt kein Bild. Und so sehen wir heute oft die Welt und die Heilsgeschichte, unser Leben und haben so viele Fragen. Herr, warum war das nötig? Wirr durcheinander laufende Fäden. Was hat das alles für einen Sinn? Und wenn wir droben sind, sehen wir den Teppich der Heilsgeschichte und der Lebensgeschichte jedes Einzelnen von oben. Ach so, Herr, das war ja nötig. Herr, das durfte ja nicht fehlen, damit das wunderbare harmonische Muster insgesamt zutage tritt. Herr, so hast du geführt. Dir sei Preis, dir sei Anbetung. Wird uns Jesus immer größer, der Herr schenke es auch durch diesen Dienst. Amen.